Hallo Marc.
Ja, hallo Federico.
Alles gut?
Hey, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Tipptopp.
Schön. Ja, hey, da wären wir also. Tatsächlich. Ein Podcast gibt's jetzt auch von uns.
Ist es soweit? 8038 Reto.
8038 Reto, genau. Ja, du sag mal gerade schon mal vorweg, wieso 8038 Reto? Dass wir die Frage nicht 10.000 Mal beantworten
müssen. Gerne. 808, es geht um Musik da. Bist du Musikfan?
Hey, jawohl. Sehr, sehr grosser Musikfan. Für das lebe ich. Ich nehme an, du auch.
Ich bin ein grosser Musikfan. Und Ristretto, kurz, knapp, stark, auf den Punkt. Genau.
Super, das ist einmal ein Name. Voll. Nein, gut, du schau jetzt mal. Jetzt nehmen wir uns doch tatsächlich das Recht aus, einen Podcast zu machen und über Musik zu reden. Ja. Wieso? Wie ist überhaupt die Idee zu dem Podcast entstanden?
Ja, so also, schau, wir kennen uns ewig, eigentlich schon seit Kind auf. Mal haben wir ein bisschen mehr miteinander zu tun gehabt, mal weniger. Und in den letzten Jahren umso mehr. Und wir haben halt immer über Musik geredet, wenn wir uns sehen. Oder redet immer über Musik, wenn wir uns sehen. Und dann ist es eigentlich eine logische Schlussfolgerung gewesen, dass wir sagen, das nehmen wir jetzt mal auf und machen wir einen Podcast daraus.
Genau, ja, vielleicht bockt ja unsere Meinung. Der eine oder andere nimmt es Wunder, was wir dazu denken. Und lasst uns da gerne zu, was mich sehr freuen würde.
Mich auch. Und ich glaube halt einfach, da wir aus verschiedenen Bereichen von der Musik haben, du aus dem Punk und Rock, ich ein grosser Hip-Hop-Fan, dass wir da einfach gut etwas zu erzählen haben und halt im Bilde sind über gewisse Themas rund um die Genres, aber auch um die ganze Branche halt auch. Aber es soll nicht nur um Hip-Hop und auch nicht nur um Punk da gehen. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass wir da, oder unser Ziel ist halt da, auch andere Musikgenres können ansprechen und genau, über die zu reden. Dementsprechend wird es auch Gäste haben, die dann mal nicht aus dem Rockbereich kommen oder nicht am Rappen sind. Und das wäre...
Ja, genau. Du hast jetzt gerade schon mal Gäste angesprochen. Das ist vielleicht auch nice zum Erwähnen, im Sinn von, was unsere Absichten zu dem, für den ganzen Podcast überhaupt sind. Eben, wir reden sicher über die Musik, was uns gecatcht hat, was wir cool finden. Vielleicht auch, was wir weniger cool finden, wieso und weshalb. Aber wir haben auch da eine Plattform wollen, für Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz, die zu uns kommen können und über ihre Kunst reden. Und ich denke, das ist doch schon mal eine sehr, sehr, sehr coole Form. Finde ich auch, braucht es mehr. Und um das geht es eigentlich in dem Podcast.
Genau.
Und für die erste Staffel haben wir sicher auch schon mal ein breites Feld an Musikerinnen und Musikern von unterschiedlichen Genres, die zu uns kommen und erzählen werden. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt, gerade schon mal, du hast ja eben gesagt, wir kommen aus verschiedenen Genres, sprich ich eher so ein bisschen den Pop-Punk, punkigen Alternative-Rock-mässigen zu Hause oder mit dem aufgewachsen. Und du bist ein leidenschaftlicher Hip-Hop-Fan.
Genau.
Ich weiss jetzt aber, wir kennen uns ja schon wirklich lange, unter anderem gleiches Schulhaus besucht, ähnliche Freizeitsaktivitäten gehabt, wie in Pfadi gehen. Und in die Lagers und was weiß ich. Und ich weiss, du hast früher, oder wie fast jede und jeder, ganz sicher auch mal das Punk-Genre konsumiert. Sei es The Offspring, Sum 41 oder Blink-182, was so namhafte Namen gewesen sind. Jetzt, ab wann ist denn bei dir der Schwenker gekommen, wo du, hast du müssen sagen, oder wo du die Leidenschaft für Hip-Hop entdeckt hast und dass du hast müssen sagen, so, das catcht mich jetzt so krass. Ich muss mehr wissen, ich muss graben, ich will Details wissen, ich will die Musik richtig krass einsaugen.
Ja, also es war so, es ist jetzt noch schwierig, so anhand einem Ereignis oder quasi einem Track das festzumachen. Also wir waren früher Skaters, wir haben alle eigentlich so ein bisschen Punk, Rock gehört, alles so ein bisschen in dieser Bubble. Und es ist immer so ein bisschen verwerflich gewesen, ja easy, wenn du jetzt Rock gehört hast, kannst du jetzt aber nicht Hip-Hop hören.
Eigentlich völlig bescheuert.
Es ist extrem bescheuert, das habe ich auch komplett nicht verstanden. Und dann auch nicht will akzeptieren. Ich muss etwa so 10 oder so gewesen sein, wo ich die ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop hatte. Zu dieser Zeit hat man auch Musik anders konsumiert, muss man natürlich sagen. Man hat keinen Streaming-Dienst gehabt. Allgemein das Internet war nicht so gewesen wie heutzutage. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo bei meinem Vater eine alte The Dome-CD gefunden habe. Das
Klassiker, ja.
Irgendwo dort drauf irgendein Sido-Lied, das Sammy Deluxe drauf war. Und dann, es ist noch schwierig, das anhand einem Künstler oder einem Lied festzumachen, aber Deutschrap war sicher etwas, was mich schnell geflasht hat, einfach weil ich es auch verstehe. Ich meine, 10, 11 bin ich gewesen, also sicher Agro Berlin, alles um das herum, hat mich sehr krass abgeholt. Aber auch schnell dann die ganzen Ami-Sachen. Also Wu-Tang, Tupac natürlich, sei es Fabulous, DMX, Exhibit. Aber immer mehr so trackweise. Also es war nicht so gewesen, dass man dann einfach gerade das Album am Start hat, weil es halt zu dieser Zeit gar nicht möglich war, so etwas zu besitzen. Ich hatte halt keine älteren Brüder oder so, wo man von dem her keine CDs nehmen. Was mich sicher krass geflasht hat, ist ja nicht nur einfach die Tracks, sondern auch die ganze Kultur drum. Also sei es jetzt Graffiti, hat mich mega geflasht oder auch das ganze Break, also eigentlich alle die Elemente, die mit dem zu tun haben. Ich muss zwar sagen, ich bin nie ein guter Sprayer gewesen und Tanz habe ich jetzt auch nie wirklich kennen, aber es hat mich auf jeden Fall mega beeindruckt. Mhm. Und neben dem auch halt, was ein bisschen verkörpert wird aus dem ganzen Hip-Hop. Also, du hast halt keinen Rapper, der ist in dieser Gang, die sind dann gegen die oder die Gruppe oder der Rapper ist gegen jemand anders. Und der Zusammenhalt in der eigenen Blase so,
ja.
Hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und halt auch die Message, so, dass so Leute von der Street, so aus dem Ghetto, haben, nichts haben und es geschafft haben, dann alles zu besitzen. Und das ist etwas, das hat mir so viel mitgegeben, wo ich bis heute einfach nie verloren habe. So der Gedanke an Hip-Hop. Ich würde sagen, heutzutage bedeutet für alle etwas anderes Hip-Hop. Nicht mehr hat jeder so den gleichen Werdegang, was das angeht. Ja, etwa so würde ich es mal grob zusammenfassen. Wie hast du so die ersten Berührungspunkte so zu dem ganzen Punk-Rock-Genre gehabt?
Ja, also bei mir ist das halt. Also ich sage jetzt auch, sicher das Umfeld hat mich da dort recht geprägt. Also, irgendwann ist da vielleicht mal so der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist Hip-Hop meins. Aber ich bin wie auf dem Punk-Trip Alternative Rock so hängen geblieben. Und dann irgendwann halt einmal weitergegangen, sei es ins Metal-Zeugs oder dann auch mal ins Post-Hardcore und Emo-Genre rein. Aber eigentlich hauptsächlich so, eben durch Pfadi, das, was gerade Kollegen konsumiert haben. Ich meine, ich weiss noch, als ich in die Primarschule gegangen bin, ja, ich habe gefühlt jeder in AC/DC gehört, so, oder Iron Maiden und das Kiss-Zeugs. Und ja, ich habe dann irgendwann einmal, so meine erste, oder die erste CD, die ich so irgendwie überkommen habe, ist, glaube ich, auch von AC/DC gewesen, High Voltage, wo das TNT-Lied drauf war. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist dann irgendwann so die Green Day-Welle übergeschwappt. Ich glaube, 2004 mit dem Album American Idiot. Und ja, dann halt voll auf dem hängen geblieben. Unter anderem sicher auch Einflüsse wie die American Pie-Film, wo auch sehr viel so Sum 41 und Blink 182 gelaufen ist. Und bin halt dann wie nie von dem weggekommen, weil gerade auch so die Skater-Zeiten. Dass er viele Diäte konsumiert und halt auch viel von meinem Kollegenkreis. Und bin dann auch mit 14 in eine Punk-Rock-Band reingekommen. Oder mit 13. Und wir haben dort halt eben so, ja, unsere Vorbilder sind so Sum 41 gewesen. Blink 182, The Offspring. Unter anderem von denen Songs covered, dann auch die eigenen Songs geschrieben. Irgendwann ist dann, ja, bist halt so in der Sek und jeden Mittwochnachmittag hast du frei und chillst dann halt in deinem Bandräumchen ab und dann bringt mal der eine oder der andere wieder neue Musik und dann ist dann auch mal weitergegangen, eben das Metal-Zeug. Ich habe das zum Beispiel durch meinen Nachbarn, der hat mir, ich weiss nicht, der hat mir Slipknot gezeigt, ich bin viel früher zu ihm aufgegangen, sei es irgendwelche Tekken-Games oder Dragon Ball Z-Sachen schauen oder gamen. Und dann hat er mir Slipknot gezeigt, Before I Forget, und das hat mich verdammt gecatcht. Also vor allem dort halt so Drum-Skills von Joey Jordison. Und dann bin ich so ein das Metal-Zeug hineingekommen. Aber prinzipiell halt wirklich nie von dem Punk-Rock weggekommen, weil wirklich so Blink-182 mich halt so ja, ständig geprägt hat. Gerade auch Travis Barker mit seinem Schlagzeugstil. Für mich schon eine rechte Ikone. Und ja, dann ist das eigentlich so durch das entstanden, Räumli-Zeiten, dort jeglichen Sound konsumiert und dann wirklich erst viel, viel später dann überhaupt einmal so auf das Hip-Hop-Zeugs gekommen und das angefangen zu konsumieren. Ja.
Und wisst ihr noch, was das erste Album ist, das du dir jemals mit eigenem Geld gekauft hast?
Ja, also look, mein allererstes Album mit dem eigenen Geld, das kann ich dir sagen, das ist Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium, das Doppelalbum.
Unglaubliches Album an dieser Stelle.
Geisteskrank, also das war es gewesen mit Mars und Jupiter, hat das geheissen. Das Doppelalbum, also nein, Stadium Arcadium, aber die beiden Platten, Mars und Jupiter. Und das habe ich mir 2006 gekauft, gefühlt 10 gewesen, oder ja, 10 gewesen. Mein eigenes Geld, und das Album hat mich so krass geprägt, das ist unglaublich. Wirklich von der Produktion bis zu den Songs, und ursprünglich hätte es ja eigentlich sollen, ein dreiteiliges Album werden, aber irgendwie haben sie es dann, ich glaube, es haben so um die 29 Songs, ich weiß gar nicht, haben sie 29 Songs rausgebracht, aber ich glaube, es fast 40 recorded. Und ja, das ist sicher, das war mein erstes Album gewesen, brutal prägend. Auch gerade, was musikalisch abgeht, am Schlagzeug von Chad Smith oder auch der Bass. Und natürlich auch die Gitarre damals von, ich glaube, Josh Frusciante hat er geheißen. Oder heisst er. Und das war krass gewesen. Ich glaube, der hat gefühlt jedes Gitarre-Solo improvisiert. Bis auf eins.
Okay,
also, das heisst, er war in dieser Villa, gewesen, hat das aufgenommen und einfach mal so Freestyle ab drauf los. Ich meine, die Gitarre-Solo, die haben wahrscheinlich jegliche Leute, die ich so kenne, die Gitarre spielen, irgendwie sicher auch geprägt, sei es in einer Gitarre-Stunde, was auch immer. Also das ist unglaublich. Das ist mein erstes Album gewesen, das ich tatsächlich aus meinem Geld gekauft habe. Und bei dir?
Also das erste Album, das ich mit dem eigenen Geld gekauft habe, ist von Eminem, Curtain Call. Ist in der Compilation Lieder drauf wie My Name Is, Stan, Shake That mit Nate Dogg oder Sing For The Moment. Sehr, sehr wichtiger Kauf gewesen. Und auch prägendes Album, prägende Lieder für die Zeit. Ja, das war mein erster Kauf gewesen. Und dann hat es dann angefangen, immer mehr CDs und das muss ich noch irgendwie bekommen. Und ja, jetzt ist der Dachboden voller CDs, ja.
Zack, Geld, ich will es für CDs ausgeben.
Ja.
Aber eben, stell mir vor, ist nicht so einfach gewesen, um überhaupt an diese Hip-Hop-Sachen heranzukommen, dazu mal. Weil ich weiss noch, ich habe das irgendwo im Ex Libris gekauft, das Album. Und ich meine, früher, zum Teil, jetzt vielleicht so im Rap-Genre, ja, ich möchte mich erinnern, da hat es noch eine Altersfreigabe gegeben für CDs. Zum Beispiel, oh, du hast ein Gym-Album unter 16, hast du nicht bekommen. Und ich weiss auch noch, ich wollte mal eine Easy-Deasy-DVD kaufen. Und die habe ich zum Beispiel auch nicht bekommen, weil sie ab 16 war, weil dort irgendeine Szene drin war, von wegen, wo der Gitarrist einem seine Gitarre durch den Bauch rammt oder so, weiß auch nicht, halt einfach okay, so showmässig, weißt
du. Okay.
Aber eben, wie hast du dort dazu mal, wie bist du die Musik gekommen? Oder wie hast du dir das überhaupt reinziehen? Ich meine, deine Gier nach Musik oder nach dem Hip-Hop war ja immens gewesen.
Ja, also schau mal, also, dass man ältere Sachen überkommt, das war eher schwierig, um an diese Sachen hinzukommen. Das hat man dann oft sich entweder hin und her geschickt oder CDs brennt von einem, der die irgendwie gehabt hat. Also ich weiss noch, mit 10, 11, 12, also eben dann, wo das Ganze halt voll eingeschlagen hat bei mir, hat man Tracks gehört, aber das gesamte Album erst viel später, weil man einfach noch nicht den Zugang zu dem gehabt hat.
Mhm.
Aber das ist eher aktuelle Sachen, sind dann halt als CD gekauft worden. Aber ich muss sagen, ich weiss gar nicht, wie viel ich zum Beispiel meine Mama mitnehmen musste, um eine CD zu kaufen. Aber ich muss sagen, was das angeht, ist sie immer, hat sie mir immer recht freie Hand gelassen. Ja. Es war nie ein Problem gewesen. Sie hat mir das dann halt einfach gekauft. Es war halt Musik gewesen, so.
Mhm.
Aber was das angeht, hat sie mir immer sehr viel freie Hand gegeben. Ich habe da zum Beispiel eine lustige Geschichte, ich meine, wo wir auch gesehen haben in diesen Rap-Videoclips oder auf MTV Viva, wie die auftreten, hat man natürlich auch wollen, so angelegt sein wie die Rappers.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, dass ich unbedingt einen Nike Air Force wollte. Mhm. Weißt du, die Höhe so.
Ja, aber.
Und dann habe ich meine Mutter gesagt, ich muss den Schuh haben, weißt du? Ich brauche unbedingt jetzt ein bisschen Geld so, und ich muss dann auf Zürich mit dem Zug so, und jetzt so einen Schuh holen. Und ich habe das einfach, es war einfach essentiell gewesen. Ich habe das einfach gebraucht. Und ich habe mit meiner Mutter letztes Mal über genau das geredet und sie hat zu ihrem Wort so erzählt, dass sie das nicht ganz verstanden hat, wieso ich jetzt diesen Schuh brauche und das muss jetzt auf Zürich organisieren. Aber sie hat das Brennen in meinen Augen gesehen und gesagt, okay, es geht gar nicht anders, komm da.
Muss jetzt sein, muss jetzt sein.
Bitteschön, ja. Gang das holen. Es ist ihm, glaube ich, mega wichtig und es war für mich so ein heiliger Gral nachher gewesen, so mit denen rumzulaufen und dann also von den Eltern dann Props bekommen. Hey, cooler Schuh. Ja. So, wow.
Krass.
Ja, also was das angeht, ist das nie ein Problem gewesen, dass meine Mutter mir so Sachen ermöglicht hat.
Das ist aber sehr schön. Ja, jetzt gerade so im Sinn von Mutter und Vater bezogen, haben dich irgendwie deine Eltern in Sachen Musik geprägt? Haben sie dir Sachen können mit auf den Weg gegeben, sei es Künstlerin oder Künstler, wo schon deine Eltern gehört haben und du hast mir gesagt, boah, dope, habe ich so in meiner Kindheit auch mit ihnen mitgehört und mir sagen, so, hure geil, so ist mir nicht mehr aus dem Kopf.
Also ich komme aus einer Familie, die keines Instrument spielt. Ich bin so der Erste, der mal versucht hat, so etwas zu machen oder in eine Musikschule gegangen ist.
Was hast du für ein Instrument gespielt?
Also Keyboard habe ich gespielt.
Ah, okay.
Und meine Eltern oder beziehungsweise mein Vater kommt ähnlich aus der Generation, wo das ganze House-Music, EDM, so Party-Musik-mäßig, elektronisch, so das war so sein Style gewesen. Mhm. Also er ist nicht wirklich Rock, Hip-Hop noch, auch nicht so, auch nicht wirklich Disco, also wirklich so EDM-Music.
Okay.
So EDM, so halt House, ja. Also was das angeht, habe ich schon einen eigenen Geschmack und Richtung entwickelt, ja. Bei dir?
Also, mein Vater, der hat früher also, ja, so Rock konsumiert. Mhm. Also sprich einfach so Kiss und Iron Maiden, AC/DC hat er gehört. Ich weiß, glaube, es ist eines von seinen prägendsten Konzerten, oder glaub, er war mal an einem Kiss-Konzert gewesen, also, und die Vorband war Iron Maiden gewesen, also eigentlich eine krasse Kombo. So. Aber hey, nein, sonst ist es nicht so, dass sie irgendwie voll die Platten oder die CDs, die sie gehabt haben, voll gelöst haben. Also jetzt meine Mami auch nicht weniger. Ich glaube, mein Vater hat schon mal ein Instrument gespielt, aber jetzt nie Sachen, die ich mit auf den Weg bekommen habe, was das angeht. Also haben wir eigentlich dadurch sehr selber mich so dort rein graben oder mir so dort so das Nest baut, weil sonst mein Vater ist eher Motorrad interessiert. Also der brennt so für TÜV, Motoren, ja. Das ist so voll sein. Und von dem her bin ich eigentlich so der Einzige, der das wirklich so krass gelebt hat. Oder auch in dem Moment wahrscheinlich noch so lebt in dem Familienkreis. Das sicher.
Ja.
So das. Aber was hast du jetzt so anbetracht, ist egal, sei es Hip-Hop oder auch Punk-Rock oder was du früher sonst noch so konsumiert hast, so prägende Künstlerinnen und Künstler, die mit auf den Weg genommen hast oder die dich wirklich so durch dein Leben begleitet haben?
Also wenn ich dir müsste ein paar Sachen aufzählen quasi, prägende Alben zum Beispiel oder halt...
Kannst auch, ja.
Boah, also schau mal, was mich... Also ich tue es jetzt ohne gross in eine Zeitlinie zu packen.
Ja, einfach drauf los.
Was mich krass prägt hat, würde ich sagen... Wu-Tang Clan 36 Chambers.
Mhm.
Also das war unglaublich, als ich das zum ersten Mal am Stück gehört habe. Also ich sage es dir, wir wollen so sein wie diese.
Ja.
Also ich bin ehrlich, also der ganze Vibe, die Energy, auch der ganze, die Ästhetik, wie die angelegt sind, ihr Auftreten, also das war sehr, sehr prägend gewesen. Aber ich würde gleich auch sagen, zum Beispiel 50 Cent, Get Rich or Die Tryin.
Ja. Krasses Album.
Auch mit dem Film so dazu. Ja. Und eben auch dort wieder die Geschichte, so, man kommt aus dem Nichts so. Man ist eigentlich ganz allein so. Und man schafft so aus dem Scheiß so halt ganz, ganz rauf. hat man sich schon sehr inspiriert und so etwas daraus rausgenommen. Auf jeden Fall auch Deutschrap-Sachen, also Bushido und Flair, Carlo Cox, Nutten.
Jawohl.
Sehr wichtiges Album für mich auch gewesen. Ich würde jetzt auch mal so ein Sido-Ich-Album reinpacken. Mhm. Aber eigentlich auch Maske mit so einem Block und so, das ist schon sehr prägend gewesen. Und dann würde ich jetzt noch Lil Wayne, The Carter 1 bis 3, würde ich noch dazu nehmen. Wo ich würde mal sagen, sehr wichtig war für allgemein Rap bis heute. Hat er einen Style vorgegeben, wo sich viel, glaube ich, darauf berufen. Optisch wie musikalisch. Sag mal du jetzt ein paar...
Ich sage dir gerade ein paar von mir, aber was mich nur schon Wunder nimmt, ist... Aber du hast jetzt auch sehr viele Künstler aufgezählt, die dich voll krass geprägt haben.
Es ist halt ein bisschen schwierig, es auf wenige Jahre zu
prägen. Ja, nein, natürlich. Aber du hast ja eben auch gesagt, eben, was Style angeht, du hast wollen sein wie die. Hast du auch mal Rap-Versuche gestartet? Selber geschrieben, gerappt, Beats gemacht?
Ja, tatsächlich habe ich auch mal mich versucht, in dem Ganzen habe ich eine kleine Studie zu Hause gehabt. Aber nie wirklich etwas veröffentlicht.
Also. Nicht released.
Nein.
Alles noch unter Verschluss.
Alles ein bisschen für sich selber gesehen. So, das ist jetzt 17 und 19.
Mhm.
Aber nie etwas veröffentlicht und auch nicht wirklich gross dran geblieben. Nein.
Okay. Ja, eben, um auf deine Frage zurückzukommen, was bei mir prägend war. Eben, einerseits sicher gerade die Green Day-Zeit mit American Idiot. Krasses Album gewesen. Aber prägendste ist so die Blink-182-Ära für mich. Also auf dem bin ich wie auch jetzt noch hängen geblieben. Vor allem das Album Blink-182, also Self-Titled, wo glaub ich 2003 rausgekommen ist. Das war für mich so ein neuer Vibe gewesen. Das war unglaublich gewesen, weil das ist ja 2001 haben sie Take Off Your Pants and Jacket rausgebracht. Und mit dem sind sie unter anderem auch auf Platz 1 gechartet. Und das Self-Titled-Album 2003 war so etwas Neues. Es war so eher so ein düsterer Vibe gewesen. Also es war wie ein anderes Blink gewesen, als man kennt hat. Unter anderem war es ja auch crazy gewesen, 1999 mit Enemy of the State, mit Tracks wie What's My Age Again. What's My Age Again? Man ist ja da hat man kennt, weißt du. So, und das 2003 Self-Titled, das Album, das hat mir wie so neue Türen vielleicht auch geöffnet. So. Eben der düstere Vibe hat man so nicht kennt von Blink und auch geht auch wieder so der Drum-Stil von Travis Barker. Unverkennbar so. Hast du gewusst, so, das ist Travis. Und allgemein, die haben mich so krass geprägt, Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker, auch mit ihren Projekten, die sie nebendran noch hatten. Also die Blink, wo nicht die Two-Geschichte ist, ja immer wieder ein Auf und ein Ab gewesen. Haben sich ja mal aufgelöst. Dann ist der Flugzeugabsturz gekommen und dann haben sie ihn ja wieder zusammengefunden, wo sie im Krankenbett von Travis Barker gehockt sind. Und dann ist ja dann 2011 das Album Neighborhoods gekommen, wo ich auch mega stark gefunden habe. Und eben auch so die Nebenprojekte wie Plus 44, wo Travis Barker und Mark Hoppus zusammen gemacht haben und danach dann auch Boxcar Racer mit Travis Barker und Tom DeLonge. Oder dann auch Tom DeLonge seine eigene Band Angels and Airwaves. Das sind alles eben so einfach so die Preise Blink 182 oder einfach von diesen drei Members. Irgendwie alles, was die gemacht haben, habe ich huere geil gefunden. Oder hat mich extrem geprägt. Ich finde einerseits eben Mark Hoppus extrem gut. Schreiber, so was die Lyrics angeht. Mhm. Und natürlich an den Drums kannst du eh nichts abstreiten, aber Travis Barker, der weiss, was er macht. Ich meine, der hat das Album California in einem Take aufgenommen. Also, er hat wirklich einfach so all diese Songs durchgebalzt und ich glaube, er hat einen Fehler gemacht. Und was so prägend war, dass Travis Barker einen Fehler gemacht hat.
Beim Einspielen sozusagen?
Ja, haben sie es gerade auch noch aufs Album genommen. Also, ich glaube, zum ersten Track, Cynical, heisst er, glaube ich, hört man so, wo er sich so aufregt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das ist dann wie so draufgekommen, weißt du. Das ist schon krass. Der ist alles One Take, einfach durchgespielt und sauber. Das war crazy gewesen, aber eben auch sehr prägt hat mich der erste Kauf, dann eben das Album Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Habe mich dann unter anderem dann auch wirklich später dann auch angefangen dafür interessieren, wer das Album überhaupt produziert.
Mhm.
Und es ist der Rick Robin heisst er, glaube ich, so Rubin geschrieben. Mhm. So. Ja, und dann, wenn du weißt, wenn du noch so mal siehst, so, was der alles gemacht hat. Ich meine, der hat mit Kanye West zusammen geschafft, Justin Timberlake, Slayer, glaube auch noch Metallica. Also, das ist wirklich, weißt du, querbeet. Und das ist crazy. Und auch so von wegen der Fakt, dass die meisten Solos auf der Gitarre einfach improvisiert waren. Das hat mich schon extrem gecatcht, ja. Aber dann natürlich sicher auch zum späteren Zeitpunkt habe ich dann eben angefangen, auch weiter auszuholen, andere Genres zu entdecken, eben dann auch mal Hip-Hop. Dann auch Folkhorn cool gefunden, also vor allem gerade so Ben Howard Sachen habe ich sehr, sehr stark gefunden. Aber mittlerweile auch Tash Sultana, auch sehr, hat mich auch geprägt, so, was die Musik angeht. Aber jetzt mal so jünger als ich, schon krass Blink-182. Recht ein Fanboy gewesen, was das angeht.
Also ich denke, was so einen geprägt hat, könnte man jetzt natürlich noch mega viel aufzählen.
Ja,
du hast jetzt gerade noch Kanye West mal kurz in den Raum
geholt. Ja.
Das sind natürlich alles auch so Charakter, die nicht eigentlich müsstest aufzählen. Das ist jetzt noch lustig, ich habe zuerst so aus Punk gelost, NoFX, Blink-182, Green Day, all das Zeugs und bin dann irgendwann sehr jung auf Hip-Hop gekommen. Mhm. Und du bist halt erst später.
Ja, erst später.
Aber gleich finden wir uns trotzdem immer wieder weiter. Ich glaube, darum halt auch der Podcast, weil die Wurzeln sind halt mega ähnlich. Und wir wissen, von was wir reden, weil wir haben es verstehen, wir haben uns gut verstehen gegenseitig. Und jetzt haben wir alles ein bisschen älteres Zeugs besprochen. Was sind so jetzt momentan Sachen, die dich flashen oder grenzen wir es ein bisschen? Was hat dich so dieses Jahr ein bisschen abgeholt? Was ist dieses Jahr musikalisch passiert, wo dich mitgenommen hat?
Ja, also was dieses Jahr krass war oder was ich mega geil gefunden habe, ist das Paula Hartmann Album «Nie verliebt» und andere gute Nachtgeschichten. Das hat mich recht abgeholt, weil ich sie einfach mega starke Künstlerin finde. Auch was das Lyrische angeht, das extrem abgeholt. Interessant habe ich auch gefunden, das Album Beauty School Dropout, so eine neu aufstrebende Band, wo unter anderem auch Mark Hope ein Feature drauf hat. Aber auch sehr cool in dem Hardcore-Punk-Genre das No Pressure Album. Es ist vom Sänger von The Story So Far, sein Nebenprojekt. Ja, das hat mich sicher abgeholt. Würde wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr geben. Was ich sicher auch noch erwähnen kann, ist das Def Havana-Album, das dieses Jahr rausgekommen ist. Wo es eigentlich so auf der Kippe war, ob es Def Havana überhaupt noch weiter geht oder nicht, gerade zu dieser Corona-Zeit. Ja, das sind sicher prägende oder coole Alben für mich jetzt dieses Jahr. Ich bin jetzt noch gespannt, was kommen wird. Das ist ja zum Glück noch nicht vorbei, 2020. Aber ja, mit Paula Hartmann würde ich sicher definitiv gehen.
Ja.
Und bei dir?
Ja, also das Jahr, ich muss sagen, es sind Anfangsjahr gerade einige grosse Namen gewesen, die released haben, sei es Future, sei es Kendrick, die auch in den Anfangsjahren gekommen sind. Also was mich dieses Jahr vom bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cartier mit From a Bird's Eye View. Mit starken Tracks wie Sinister oder C. Carter drauf. Allgemein krasser Artist, kann man unbedingt mal abchecken. Ein Scan-Album. Mir sehr gut gefallen. Trip Season Forever. Halt, auch mit den Pushing P, die ganze Wave, die dort gemacht worden ist. Und klar, das Kendrick-Album. Wo,
sorry, ja, voll vergessen.
Also, das ist schon. Das ist stark gewesen und viel gelost. Und. Ich habe das auch irgendwie voll gebraucht. Ich glaube, etwas, wo man sich ein bisschen mehr muss auseinandersetzen muss. Es ist ein bisschen viel Musik rausgekommen, die einfach geschädert hat, nebenbei so, wo einfach nebenbei gelaufen ist. Und dort hat man dann doch ein bisschen sich mehr Zeit müssen mitnehmen. Das habe ich wichtig gefunden. Wichtig auch für mich. Ja, das sind jetzt so drei Sachen, wo wir jetzt dieses Jahr wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ja.
Ja. Und auf was freust du dich noch dieses Jahr? Weißt du gerade so, was kommt? Oder hast du Erwartungen? Oder wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt das Verlangen, aber wäre so etwas, was unbedingt deiner Meinung nach willst du hören?
Ja, also ich sage, ist noch lustig, so wie momentan released wird, gibt es keine grosse Promophase. Also man erfährt zum Teil ein paar Tage vorher, dass überhaupt etwas kommt. Oder zum Teil einfach wenige Stunden zuvor. Also was sicher interessant wird, ist das Travis Scott Album das Jahr.
Ja.
Das wird sicher, sicher interessant sein, gerade nach den ganzen Sachen, die passiert sind an dem Konzert, was da musikalisch ausgepackt wird. Im Deutschrap-Bereich sicher das Shindy-Album, das interessant könnte werden. Ja, aber sonst gehe ich relativ offen an die Releases. Es gibt nichts, wo ich jetzt sage, boah, da freue ich mich voll. Aber hast du gerade etwas, was du erwartest? Wo
ja, also schau jetzt mal, erwarten, man munkelt, dass das neue Blink-182-Album so gut wie fertig ist.
Ja.
Eben, da ist man auch nie sicher, ist jetzt Tom DeLonge wieder zurück oder nicht. Da bleibt es der Matt Skiba von Alkaline Trio, der dort nach wie vor
der Part Tom DeLonge ist der, wo ist so ein bisschen verschwörungsmäßig
ja, unterwegs genau. Ja, ja, genau. Dort, eben, das ist auch unter anderem auch so der Grund, wo sie ihn so gespickt haben, weil sie sagen, ich also, hätte sich nicht mehr so krass für Blink und Edithu interessiert. Ist unter anderem darum gegangen, der hat dann so eine Academy gegründet, To The Stars Academy. Und ja, der hat sich halt wirklich so mit den Sachen beschäftigt, wie UFOs jagen oder auch dem Bigfoot-Thema auf die Spur zu gehen. Und was halt einfach, also weißt du, sie sind wirklich immer noch cool miteinander so. Sie haben dann auf die Namen sagen, so, sie wollen das Blink und nicht die Two weitermachen. Und dann haben sie den Matt Skiba geholt von Alkaline Trio. Und dann ist der Tom DeLonge wie so ein bisschen weg von der Band. Und sie haben dann halt mit dem Matt Skiba zwei Alben aufgenommen, produziert, rausgebracht und sind mit denen auf Tour gegangen und jetzt eben steht da eigentlich so das dritte im Köcher, so sagt man. Und das Interessante ist aber halt wirklich mit Tom DeLonge, der mit seinem ganzen, eben es hat ja Leute gegeben, die haben gesagt, ja der spinnt so, weißt du, was geht der Weg von Blink und nicht die und geht jetzt so UFOs jagen und Bigfoot und was weiß ich, so ist doch nicht ganz normal. Ja, aber unter anderem ist dann tatsächlich eher ein Grund gewesen, wieso das Pentagon überhaupt auch wirklich an der Öffentlichkeit mitteilt hat, ja, UFOs sind real, so. Weil er hat da wirklich auch Beweise geliefert, Bilder geliefert, ist da mit relativ hohen Politikern reden, hat sich getroffen. Und das ist sicher mit unter anderem auch ihm zu verdanken, dass da so die Bevölkerung so der Fakt hat, was ich eigentlich noch interessant finde. Oder cool finde, dass es sowieso aufgegangen ist. Wieso, egal was du machst, wenn du es richtig machst, kann es einen Erfolg geben oder kannst du zu deinem Ziel kommen. Und ja, auf jeden Fall bin ich sicher gespannt, ob da jetzt etwas wird mit Blink und Edithu.
Würdest du dich dann freuen an dieser Stelle, so, wenn er nochmal zurückkommt?
Ja, natürlich. Nein, sicher.
Also würdest du dir keine Neubesetzung wünschen?
Ja, schau mal, also eben, ich habe halt das grosse Glück gehabt, dass ich Blink und Edithu in der Origin oder in dieser Besetzung mit dem Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker hat dürfen mal live gesehen. 2012 im Hallenstadion. Oh, das war für mich so ein Kindheitstraum gewesen. Weißt du, so, das ist unglaublich.
Mhm.
Und nein, das, also da bin ja sicher. Ich würde mich mega freuen, würde zurückkommen. Aber ich finde auch, der Matt Skiba macht seinen Job sehr gut. Mhm. Ich finde auch Alkaline Trio cool. Ich finde ihn cool. Alles easy.
Ist ja immer so ein bisschen, wenn eine Gruppe oder so eine Crew sich trennt, so, gibt es immer so ein bisschen die Leute, die sagen, oh nein, es muss genauso sein wie vorher, so Thematik ähnlich, so zum Beispiel G-Unit, so, ey, nein, TG muss unbedingt zurückkommen, weil sonst ist es halt einfach
nicht, ja, nicht mehr G-Unit. Gleiche, ja.
Und andere, nein, der muss gar nicht mehr zurückkommen, der braucht es gar nicht. Ist noch spannend, es sind oft, die Meinungen gehen damit schon ein bisschen auseinander. Ja.
Gehen ein bisschen auseinander, was das angeht, das auf jeden Fall. Ja, aber du sonst, ich bin sicher gespannt, ob auch ein neues The Story So Far Album das Jahr kommt. Ich meinte es, sie gehen wieder auf Tour Ende Jahr, also da wird sicher etwas und sehr, sehr gespannt. Ich bin ja extrem Fan, was so die lyrischen Sachen angeht. Wenn das auch noch stimmt, so die Lyrics, dann haben sie mich sowieso komplett. So, darum finde ich auch eben Paula Hartmann so krass, weil ich die einfach auch lyrisch mega stark finde. Aber ich bin gespannt auf Fjord. Das ist eine deutsche Band. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Titel ist, ja, heisst, glaube, Fjord ist so ein nordischer Name. Hey, auf jeden Fall, die releasen am 11. November 2022. Cooles Datum, 11.11.2022. Und die sind halt, was Lyrik angeht, ein sehr, sehr, sehr hohes Goethe, sage ich dem. Einerseits befassen sich auch mit sehr gesellschaftskritischen Themen. Und man merkt halt auch, so, die wissen, von was sie reden. Der eine hat, glaube ich, Politikwissenschaft studiert und Germanistik. Und auch wirklich, so, wenn du die Lyrics anschaust, das ist zum Teil wie so ein Gedicht aufgebaut.
Okay.
Und das hat jetzt gerade vor ein paar Tagen das ein Kollege von uns noch schön gesagt. Shoutout an der Stelle an Fabio. Er hat gesagt, wenn er Fjord hört, dann ist es so, die Lyrics tragen eigentlich die Band. Oder weißt du, so, die Lyrics gehen vor, wie die Instrumente Töne zu haben.
Okay.
Das habe ich eine coole Ansicht gefunden, weil teilweise ist es, kann man wirklich so meinen, dass wir zuerst die Lyrics geschrieben und dann nachher dann, die Musik. Oder
also wie zum Beispiel, wenn ein düsterer Text kommt, dass die Musik
dann
auch dementsprechend
genau,
in so einer Kerbe
schlägt. Genau,
okay,
zum Beispiel. Ja.
Okay, alles klar.
Das habe ich eigentlich noch recht cooler Vergleich gefunden. Und auf das bin ich sicher auch gespannt, ja. Und ansonsten, ich hoffe, irgendwie, dass noch etwas kommt, seit Corey Wells. Der macht so ein bisschen Akustikmusik. Auch eher mit ein bisschen düsteren Themen. Und sicher auch auf Nothing Nowhere bin ich extrem gespannt.
Mhm.
Das ist auch sehr, sehr ein toller Künstler. Und dann, ja, ansonsten lasse ich mich überraschen.
Ja, ich denke, da kommt es eh am besten am X. Und jetzt haben wir, muss ich sagen, ich fühle mich da relativ wohl, dass ich da aufnehme mit dir. Ich muss sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, aber es ist nicht viel anders, als wenn man normal redet.
Wenn man normal redet,
einfach
ja.
Mit Kopfhörer und Mikrofon am Start. Und jetzt machen wir den Podcast und da werden wir auch Gäste haben.
Richtig, genau, da haben wir auch Gäste.
Und dann werden wir da einfach ein bisschen miteinander reden und ein bisschen Plattform bieten für Musiker aller Art.
Richtig, genau. Da haben wir sicher eine coole Truppe zusammen drum lernen, was Gäste angeht.
Jawohl.
Und sicher auch mit interessanten und abwechslungsreichen Themen, würde ich sagen. Was mich noch wundern würde, hast du auch mal ein Album gekauft, wo du voll enttäuscht warst? Und respektive, wo du gesagt hast, boah, shit, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt.
Oh ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte so eine Zeit, wo ich so gerade im Deutschrap fast jedes Release gekauft habe, weil mir mega wichtig war, Geld für Musik auszugeben. Also sprich,
ja,
dass der Künstler halt
etwas davon kann
leben.
Ja. Ja, heutzutage nicht mehr selbstverständlich.
Nicht mehr selbstverständlich. Gut, es gibt auch noch andere Mechanismen, die man nutzen kann, um Geld zu verdienen als Artist.
Das stimmt, ja.
Aber früher war es so wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe meinen Lehrlingslohn, ich gebe den auch gerade aus, weil wenn ich Musik will, dann muss ich das legal konsumieren oder dann halt kaufen. Und da ist sicher das ein oder andere Album, das halt nicht wirklich überzeugt hat, dabei gewesen, ja. Weil ich muss auch sagen, ich habe mir dann auch Sachen gekauft von Künstlern, die ich eigentlich nicht wirklich feiere, aber weil ich es dann will hören, habe ich halt gleich das Geld in die Hand genommen. Also, da bin ich bestimmt enttäuscht worden, ja, ganz
okay.
Klar. Ja.
Okay. Ja, das ist aber ein schöner Aspekt, so im Sinn von wirklich mit Künstlerinnen und Künstlern auch supporten und dann halt einfach einmal das Album kaufen, ohne dass man weiß, was
auf einem klar
zukommt. Weil das ist heutzutage ist eh so, ich lasse mir das zuerst mal auf Spotify an, wenn es da krass bockt, kaufe ich es vielleicht noch physisch, aber es muss da krass bocken, damit ich es physisch kaufe. Weißt du, denken vielleicht viele heutzutage so.
Aber es hat natürlich eine Zeit gegeben, wo wir uns alles downloadet haben, ja? Aber auch komplett.
Ja.
Also da gibt es einige Seiten gehabt, wo man können nutzen, diskografieweise Sachen runtergeladen. Also
LimeWire.
Das ist zum Beispiel LimeWire.
Virus für den PC.
Aber es hat dann natürlich auch noch andere Seiten gegeben, wo man dann auch können ganze Alben runterziehen. Also man hat natürlich das absolut auch gemacht.
Mhm.
Und erst danach hat man dann, ist dann die Erkenntnis gekommen, ja gut, die Branche oder die Szene kann ja nur leben, wenn man Geld dafür ausgibt oder wenn man ein Konzert geht oder sich Merchandise davon kauft. Oder? Genau.
Und wenn jetzt so, ich meine eben Musikfan, mit Musik, da geht es ja auch darum, Konzerte besuchen. Absolut ist es zum Teil so ein Ritterschlag, wenn jemand sagt, hey, live besser als ab Platte. Oder die hat live hat die das 1:1 Platte gebracht. So. Ist ein rechtes Kompliment so für Musikerinnen und Musiker, wenn du live gleich kannst überzeugen wie mit dem ganzen produzierten Zeugs ab Studio.
Cool.
Heutzutage ist das ja oft so ein Vorwurf, wo momentan viele sich anhören müssen, wenn sie jetzt zu der Corona-Zeit released haben, mega überproduziertes Zeugs,
und gute dann Quali, auf Tour gehen oder das
können, oder bringen die Qualität live nicht. So. Jetzt, hast du irgendein Konzert, das du besucht hast, wo sich voll in dein Hirn brennt hat, wo du musst sagen, das war unglaublich, das vergiss ich nie mehr? Und ja, einfach so dein bestes Konzert, das du je besucht hast. Weißt du das noch?
Ich habe früher viel, viel mehr Konzerte besucht und Open Airs und so. Jetzt mittlerweile deutlich weniger. Wirklich deutlich weniger. Wenn dann wirklich mit dir sogar.
Das letzte war Stereolux.
Stereolux
ja. Sehr unglaublich. Cool. Ja, allgemein Stereolux, riesen
ja, wirklich. Künstler. Sehr, sehr cool. Aber das beste Konzert. Also, was mir jetzt gerade in den Kopf schiesst, ist ein Frauenfeld gewesen, ob ein Frauenfeld.
Jawohl.
Ich muss 15, 16 gewesen sein. Nas.
Okay, krass.
Mit Damian Marley.
Jawohl.
Die haben zusammen auch ein Album gemacht. Der Name ist mir jetzt gerade nicht, habe ich gerade nicht am Start. Aber die haben zusammen ein Album gemacht. Ist halt schon recht krass gewesen. Also Nas gesehen. Und
ja,
halt
Nas, unglaublich.
Mega. Also eben, das wäre auch so einer, wo man müsste als prägendsten Künstler erwähnen. Also einfach ja. By the way. Aber in live zu sehen mit dem Sohn von Bob Marley ist natürlich schon sehr, sehr krass gewesen.
Ja, vor allem auch eine riesen auch History.
Also extrem, nein, sowieso. Also das, weil einfach Energie von denen auf der Bühne gewesen sind, geile Tracks und halt Legenden. Jay-Z.
Oh, hast du Jay-Z live gesehen?
Ja, richtig krass. Und bevor Jay-Z gespielt hat, hat The Game gespielt. Puh. Und ich beides voll, viele voll. Und The Game zu dieser Zeit fast ein bisschen mehr, weil er so ein bisschen Freche war, auch immer ja. Ein bisschen der Schlagzeile. Und er hat vor Jay-Z gespielt auf der seitlichen Bühne. Und dann verläuft er noch so quasi die ganze Crowd schreien, fuck Jay-Z. Und er spielt nachher. Also, ja, Jay-Z live war mega geil. Es müsste dort das Album The Blueprint 3 gewesen sein, um die Zeit ungefähr. Ich kann es nicht mehr ganz genau in einem Jahr festmachen. Ja, das sind sicher richtig geile Konzerte gewesen. Ja.
Ja.
Aber weißt du, ich muss natürlich sagen, wir sind auch mal Winnie Pass, Jedi Mind Tricks schauen.
Okay.
Und das in einem kleineren Rahmen. Ist in der Clubshow gewesen, aber das ist auch voll geil gewesen. Also die Größe vom Artist hat jetzt da nicht wirklich ausgemacht, was das beste Konzert war.
Ja.
Aber wenn ich so müsste jetzt sagen, ich glaube, das Nas-Ding und Jay-Z, das ist schon natürlich krass gewesen, zum Anschauen. Ja.
Okay.
Ja.
Und eben, du hast ja schon Clubshows angeschnitten. Was bevorzugst du? Clubshows oder Stadien, Festivals?
Ja, also qualitätstechnisch oder auch was man für das Geld oder für den Besuch dann bekommt, ist natürlich ein eigenes Konzert, wo eine Tour wirklich angesagt ist in einem Stadion, natürlich krasser.
Ja.
Aber wenn du sagst, so locker, geschwinder ist dort, wenn wir gehen, spontan, geht auch. Aber dort scheitert es halt an dieser Qualität vom Auftritt, wie du halt vorhin gesagt hast. Also dort passieren dann die Fehler.
Ja, also ich sehe es jetzt ein klein das diesbezüglich anders. So. Also ich finde jetzt zum Beispiel Clubshows viel geiler oder sehr, sehr geil, weil es halt einfach intimer ist.
Mhm.
Die Künstlerin oder der Künstler ist noch nicht so big, dass gerade jeder kennt, so jeder und jede.
Mhm.
Ist wie so noch so ein bisschen, für mich ist das immer so ein bisschen, noch so ein bisschen Geheimtipp-mässig gewesen, weißt du, Clubshow-mässig. Und halt jetzt gerade, ich spreche jetzt auch vielleicht eher so aus dem Punk, Rock, Metal, Hardcore, Punk oder auch Emo-Genre, da ist es halt einfach viel familiärer. Weißt du, also, die Leute haben wirklich Bock und das ist einfach, das geht so krass ab. Also ich finde, wieso, zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, eine sehr, sehr, sehr geile Live-Band oder auch allgemein Band und vor allem noch, wenn sie eine Clubshow machen, das ist Fever. Mhm. Also das ist einfach Abriss, das ist einfach so krass vorprogrammiert. Das ist unglaublich. Also wirklich live 10 von 10. Aber jetzt sonst, wenn ich jetzt auf die Frage zurückkomme,
was
so bei mir gewesen wäre. Also schauen wir jetzt mal, so, das beste Konzert, das ich jetzt so je gesehen habe, ist dennoch tatsächlich eine Stadionshow gewesen, von den Foo Fighters.
Okay.
Im Wankdorf, im Stade Suisse in Bern. Das ist unglaublich gewesen. Das ist einfach 2,5 Stunden unglaublich Hits ballert, riesen Rockhymnen und halt auch einfach so einfach so das Stück Musikgeschichte auf der Bühne mit dem auch Dave Grohl, der ja bei Nirvana Drums gespielt hat, ist für mich einfach extrem prägend gewesen, weil ich bin auch früher ein riesen Nirvana-Fan gewesen.
Mhm.
Gerade auch Kurt Cobain.
Ja, klar.
Riesen Inspiration für mich. Und wirklich, also da könnten wir jetzt nur schon, weiss ich, einen Podcast über Kurt Cobain machen.
Mhm.
Der hat mich so krass prägt, und dass der Charakter Kurt Cobain und die Band Nirvana haben mich so interessiert. Da habe ich wirklich sehr, sehr viele Bücher gelesen und mich über die Musik informiert und so weiter. Aber ja, sicher die Foo Fighters mit Dave Grohl. Unglaublich. Hätte ich eigentlich auch das Jahr gesehen, aber leider ist ja dann der Schlagzeuger Taylor Hawkins verstorben das Jahr, und sie haben dann natürlich die Tour gecancelt. Das ist recht ein herber Schlag gewesen, so. Das, ja, ich gehe mit Foo Fighters. Das ist extrem geil gewesen. Aber natürlich auch prägend oder einfach geil auch für mich, damals Blink-182.
Voll, habe ich gar wollen sagen.
Oder, also das ist natürlich auch so, deine Kindheitsidol auch so auf der Bühne dürfen gesehen, auch sehr geil. Ja. Aber an und für sich finde ich so Clubshows finde ich schon fast ein bisschen geiler, so als die riesen Konzerte mit über 10'000 Leuten.
Ja, weißt du, also ich bin schon bei dir. Was ich einfach gemerkt habe bei so Clubshows, dass man da sich einfach insgesamt ein bisschen weniger Mühe gibt. Vielleicht ist es bei Rap-Artists ein bisschen mehr so, so das Setting
stimmt. Redest du jetzt von einer Clubshow, sagen wir jetzt, sprich, gerade wo man es kennt, Shindy im Flamingo, so der Stil. So, zuerst ist Party, in DJ genau, heizt auf und dann kommt
der Rapper noch. Und irgendwie stimmt da nicht so ganz der Ton, und da lässt man mit im Hintergrund den Beat laufen und Mike die ganze die Crowd und dann noch so ein bisschen Punchlines mitrappen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
Okay. Ja, gut. Ja, das hast du natürlich.
Weil ich meine, klar, das ist das Konzert im Hallenstadion, dann wird das ganze Setting für den Künstler oder für die Band halt aufgestellt. Ja, ist klar, dann wird das anders aufgefahren. Aber ich bin auch ganz viel sehr coole Clubshows gsi. Aber ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel Eminem live gesehen. Ich war an einem Frauenfeld gsi und ich war so weit hinten gsi. Und ich habe so wenig eigentlich gesehen, wirklich. Aber nur so, dass ich ihn gesehen habe.
Ja, ja.
Also,
die das Energie so zu spüren.
Voll. Also, das war so geil gsi. Also, eigentlich war es für mich in dem Moment viel zu weit hinten gsi und voll das Gedränge. Und so cool ist eigentlich nicht gsi. Aber nur halt, dass ich ihn gesehen habe. Das hat schon so viel Endorphin ausgelöst und so. Macht natürlich schon einiges weg, einfach wenn so der Artist stimmt und man freut sich drauf.
Das ist, also, ja. Das ist sehr cool, definitiv.
Aber eine Frage habe ich aber, die mich noch wundern nimmt. Gibt es denn eine Band, Artist oder was auch immer, wo du gerne noch würdest live sehen, wo du noch nie live gesehen hast?
Hey, ja, tatsächlich. Also ich bin ja schon an vielen Konzerten gesehen, aber schau jetzt mal, ich darf zum Glück in gut zwei Wochen gehe ich ans Radar Festival, 17. September an dieser Stelle, Paula Hartmann. Auf das freue ich mich gerade ungemein, weil halt eben, es ist momentan wirklich so eine Künstlerin, die höre ich wirklich Dauerschleife.
Mhm.
Und was ich unbedingt noch gesehen will, was ich noch nicht gesehen habe, Paramore.
Mhm.
Die haben mich auch sehr geprägt. Die habe ich ja, auch sehr, sehr, sehr fest auf dem Schirm. Sollte das Jahr eigentlich auch noch releasen sogar. Und wenn die kommen, da gehe ich ganz sicher.
Okay.
Aber hey, sonst, ich könnte jetzt gerade so aus dem Ärmel schütteln, wer habe ich noch nicht live gesehen, wer will ich unbedingt live gesehen. Ja, hey, look, ganz im Ernst, so Jay-Z und Kanye wäre sicher auch mal krass, die live zu sehen. Oder auch ein Nas. Wäre natürlich auch super, super cool. Aber ansonsten habe ich eigentlich schon recht, recht, recht viel gesehen. Und wie sieht es bei dir aus?
Also ich würde mega gerne Kanye mal live sehen.
Ja.
Ich kenne ein paar Leute, die schon mal an einem Konzert sind in London von ihm. Und das war unglaublich. Es war einfach
ja, das
Komplettpaket. Ja. Das war, glaube ich, so eine Jesus-Tour gewesen. Und dann Raptor und dann hat es irgendwie gerade auch noch angefangen zu regnen. Also, es ist einfach so,
hat alles gepasst.
Also, Kanye West würde ich mega gerne live sehen. Und was ich gerne live sehen würde, wo eigentlich schon ein paar Mal die Möglichkeit hatte, aber jedes Mal abgesagt worden ist, Lil Wayne,
okay.
Weil es doch für mich sehr wichtiger Künstler war.
Ja, aber der tendiert, glaube ich, gerne dazu, also Konzerte abzusagen.
Ja,
ist, aber auch immer so der letzte Drücker, so der Game-Style Royal Arena das Jahr, so der Stil.
Sehr schade auch der Stil.
Auch ohne Statement, so. Einfach so, ich mache gar jetzt nicht so.
ja, so weißt du, so Diss-Tracks droppen und dann nicht das als Open Air kommen, hat schon einen komischen Beigeschmack. Mhm. Aber ja, look, Kanye West würde ich mega gerne live sehen und so Lil Wayne eigentlich.
Ja.
Genau.
Okay, ja, hey, du, schau mal. Jetzt so, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer müsstest, auch noch rasch Künstler mit auf den Weg geben, wo du sagst, die hätten mehr Aufmerksamkeit verdient deiner Meinung nach oder wo jetzt du gerade voll hängen geblieben bist, gibt es das gerade? Oder hast du ein, zwei Namen, die du jetzt könntest sagen?
An den Leuten, die sie sich reinziehen sollen?
Ja, zum Beispiel so, wo du einfach so könntest empfehlen.
Mhm.
Also ich glaube, also bei mir hat man ja glaub, so ein bisschen rausgehört, sicher Paula Hartmann. Sollte man es unbedingt hören. Oder bin ich der Meinung, die sollte noch grösser werden? Was sie sicher auch wird, an dem liegt es nicht.
Also was mich im Deutschrap krass flasht und man sicher mal abchecken kann, ist Küçük Efendi, Young Kaffa.
Ja, ja.
Zwei unglaubliche Dudes, richtig künstlerisch, was die machen. Aber sehr abgespaced, also muss man verstehen. So Ami-Rap. Ja, was mich halt krass geflasht hat, was ich auch finde, könnte man sich reinziehen, ist zwar nicht wirklich Rap, schon ein bisschen mehr Rock, so das Blackbee, Ian Dior, so die Geschichten.
Ja, Ian Dior, ja.
Wo man sich sehr sicher voll mal reinziehen kann.
Aber ich glaube, das also ist man wahrscheinlich auch nicht drum herumgekommen, diesen Künstler sieht Machine Gun Kelly,
die ich würde auch sagen,
bei den Alba-Tickets to my Downfall und Mainstream Sellout released hat.
Voll, voll. Genau. Also das würde ich jetzt so also sagen.
Ja, wenn jetzt ich noch mit jemandem oder mit zwei gehen könnte, wenn es so Hardcore-mässig angeht, wenn es so etwas härteres wird, die heisst Regulate aus New York City, Straight Edge Hardcore-Band. Sehr, sehr geil. Und natürlich RMR, riesen krasser Künstler, das sollte dieses Jahr auch noch ein Album droppen, hoffentlich.
Hammer.
Ja. Hast du unter anderem du mir gezeigt, ich hatte gar nicht auf dem Radar gehabt, aber unglaublich. Also das, eben auch gerade so das Album Drug Dealing is a Lost Art. Krass.
Das kann man wirklich gerne mal abchecken. Drug Dealing ist a Lost Art.
Ja.
Was für ein Albumname. So richtig Gangster vom Look, aber dann am Singen ja, und richtig musikalisch.
Wenn er singt. So krass.
Und wenn man so den Videoclip sieht und die Musik, das ist. Es passt voll zusammen, aber eigentlich auch voll nicht. Und das macht es ganz, ganz speziell. Da kann man sich wirklich mal. Reinziehen.
Ja, muss man wirklich, ist es wert. Sehr, 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 sehr cool. Ja, hey, schau mal, wir haben jetzt so bald die Stunde gefüllt. Jetzt noch so eine Frage für einen Abschluss. Ist auch formabhängig. Aber, was mich noch wundern würde, wenn es einen Künstler oder eine Künstlerin würde geben, wo du könntest sein, sei es für einen Tag oder für immer, kannst du auch auswählen, für wie lange. Wer wäre es?
Boah, ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Schau, also ich wäre gerne, glaube ich, jemand, der an sich den Erfolg hat und kann auch machen, was er will. Aber ich weiß halt nicht, ob ich wirklich ein Artist würde wollen sein, der die ganze Zeit im Blitzlicht, im ganzen Raum und Trubel will leben. Mit der finanziellen Unabhängigkeit, ja eh. Aber das alles rauszunehmen, ist schwierig. Was würdest denn du sagen, wo dich würde flashen zu sein?
Ja, also schau jetzt mal. Es gibt Tage, da würde ich dir sagen, ich wäre gerne mal so für einen Tag Dave Grohl, also eben der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana, Frontsänger und Gitarrist von Foo Fighters.
Ja.
Einfach weil eben die Musikgeschichte, die er in seinem Namen oder einfach in seiner Person hat, ist unglaublich. Das, und ich denke, das ist auch ein super cooler, sympathischer Typ. Also so ist schon mal zumindest live übergekommen. Das wäre cool. Es gibt Tage, da würde ich mit Pharrell Williams gehen. Finde ich auch ein mega cooler Typ. So auch was er
wichtige
musikalisch gemacht hat. Genau, was er alles geprägt hat. Auch auf wie vielen Tracks, dass der überhaupt in ihr vertreten ist, wo man gar nicht wissen. Weißt du, so. Wirklich irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden ist. Finde ich krass, ja. Ja, das momentan so, irgendwie so die zwei auf jeden Fall. Du, vielleicht hättest du es vielleicht erwartet oder vielleicht auch du, dass ich sage Travis Barker.
Voll.
Muss ich aber momentan gerade ehrlich sein mit dem ganzen Kardashian-Rummel und so irgendwie nicht sein. So ständig, wie du sagst, so ständig eine Kamera in die Schnur bekommen. Jetzt wahrscheinlich nicht so cool. Aber du hast ja, ich glaube, wir hatten ein ähnliches Thema mal gehabt, von wegen italienischer Rapper, der im Frauenfeld gespielt hat. In Italien mega gross, kann kaum aus der Tür gehen und im Frauenfeld hat quasi kein Mensch kennt. Und er hat einfach so können, ins Publikum Acts schauen, dort etwas essen mit seiner Crew und es ist niemand gekommen, hat ihn unnötig krass belästigt. Also,
genau.
Würdest du in so einen Stil fahren wollen, in so künstlermässig?
Du, eben, schau, ich glaube, ich wäre halt, schau, klar, so für einen Tag wäre ich gerne Drake, so, weißt du? Einfach Action, voll an meinen Wahlen, kannst machen, was du willst. So auf längere Sicht, muss ich ehrlich sagen, wäre es an mir zu wild. Ja, aber ist natürlich der Rapper, den du angesprochen hast, der Scali, hat ihn da einfach niemand kennt und in Italien Superstar.
Ja, riesig, also, ja.
Wirklich riesig. Ist natürlich auch die Frage, wieso kennt ihn da niemand? Das ist krass.
Ja, ja.
Aber so würde ich sagen, könnten wir eigentlich das so stohlen.
Alles klar, machen wir das so.
Und dann erste Folge.
Erste Folge ist draussen oder machen wir jetzt ein Zend. Ich danke dir für den schönen Talk.
Einmal danke mehr. Dir.
Hat Spass gemacht. Wir sehen uns ja sehr, sehr, sehr bald wieder.
Auf jeden Fall.
Zur nächsten Folge. Mit Gast.
Mit Gast, genau.
Und dann würde ich sagen, gehen wir raus. Sind wir draussen.
8038 Tretto.
8038 Tretto. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wir sind draussen.